Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Streik. Vielerorts fahren heute keine Busse, keine Straßenbahn. Der öffentliche Nahverkehr wird bestreikt. Astrid Pankok, also ich bin ja glücklicherweise mit dem Auto ins Funkhaus gekommen, habe aber vorher noch die Kumpels meines Sohnes aus dem Dorf zur Schule gebracht. Meiner Großer ist selbst krank. Wie war es bei dir?
Ich konnte auch mit dem Auto kommen, sonst nehme ich das Fahrrad. Aber das geht ja gerade nicht wegen der Glätte. Und heute früh habe ich zuerst auch ausgeholfen und eine Freundin zur Arbeit gefahren, die sonst die Straßenbahn nimmt. Insgesamt ist die Situation unterschiedlich im Land. Wegen des Warnstreiks sind morgens auch einige Regionalbahnen nicht gefahren. Sophie Lubinski im Vorpommern-Studio, du hast dich schlau gemacht. Worauf müssen sich die Menschen heute genau einstellen?
Also in Schwerin, Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird der Betrieb komplett eingestellt. Es gibt aber auch Verkehrsgesellschaften, die nicht vom Streik betroffen sind oder einen Notbetrieb aufrechterhalten. Beispielsweise wird im Kreis Vorpommern-Rügen die Wittower Fähre und die Linie 25, also der Ortsverkehr zwischen Selin und Barbe, trotz des Streiks fahren. Die Schulbusse fallen dort jedoch aus. Der Nahbus in Nordwestmecklenburg fährt heute nach dem Samstagsfahrplan und Rehbus im Landkreis Rostock bietet einen Ersatzfahrplan an. Die Mecklenburg-Vorpommernsche Verkehrsgesellschaft in der Seenplatte erwartet vor allem, dass im Bereich Röbel und Waren viele Busse ausfallen werden. Und in Neubrandenburg und in Vorpommern-Greifswald fahren die Busse wie gewohnt. Und in der Stadt Greifswald auch größtenteils.
Viele Infos. Du warst heute Morgen ja auch in Stralsund unterwegs, Sophie, und hast dich bei Leuten umgehört. Wie war denn da so die Situation?
Durchwachsen, kann man sagen. Also ich war heute Morgen vor dem Bahnhofsgebäude. Normalerweise ist das ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler. Heute Morgen aber, da waren die Bushaltestellen direkt am Bahnhof quasi komplett leer. Nur eine junge Frau stand da, die auf ihre Kollegin gewartet hat, mit der sie gemeinsam zur 6 Kilometer entfernten Arbeit fahren wollte.
Also ich würde ja gerne mit dem Fahrrad fahren, aber es geht halt nicht. Ich find's ärgerlich. Ich find's wirklich sehr ärgerlich. Also die hätten auch irgendwie einen Ersatz machen können oder so, dass man irgendwie wenigstens zur Arbeit fahren könnte oder die Älteren zum Arzt kommen können.
Wie sie heute nach der Arbeit zurückkommt, das wusste sie noch nicht. Entweder mit der Kollegin oder mit dem Taxi. Taxi- und Mitfahrgelegenheiten habe ich heute öfter als Alternativen gehört. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die gar nicht so richtig wussten, dass heute gestreikt wird, weil sie in Stralsund alles fußläufig erreichen können. Trotz des Ärgers gab es aber auch einige Leute, die Verständnis für die Streikenden hatten.
Der Streik ist immer noch ein sehr wichtiges Grundrecht in unserer Gesellschaft. Und über diesen speziell habe ich mich aber zu wenig informiert.
Hintergrund dieses Streiks sind ja Tarifverhandlungen zu den neuen Manteltarifverträgen für kommunale Nahverkehrsbetriebe. Verdi hatte da vor ein paar Tagen zu dem Streik aufgerufen. Morgen wird aber alles wieder ganz normal fahren.
Danke, Sophie Lubinski aus dem Vorpommern-Studio zum Warnstreiktag heute im öffentlichen Nahverkehr. Seit fast 2 Jahren gibt es in dem kleinen Ort Ziesendorf bei Rostock Streit um eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Diese Woche geht die Diskussion in die nächste Runde. Es sollen dort bis zu 125 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht werden. Aber die dafür vorgesehenen Räume, die stehen noch immer leer. Denn der Kreistag steht auf der Bremse, hat sich gegen den Landrat positioniert. Christian Jäger im Ostseestudio, worum geht's genau?
Also es geht meiner Einschätzung nach um eine Machtfrage. Landrat Sebastian Konstin sieht Ziesendorf als alternativlose Flüchtlingsunterkunft an und wollte den Mietvertrag für die ehemalige Werkhalle von Coca-Cola bereits unterschreiben. Aber die Mehrheit des Kreistags und allen voran CDU und AfD lehnt den Standort ab und zweifelt an, dass der Landrat den Vertrag einfach so unterschreiben darf.
Und wie könnte das jetzt ausgehen?
Naja, das kommt ganz darauf an. Der Landrat hofft, dass der Kreistag von sich aus einlenkt und ihn einfach machen lässt. Notfalls wird er den Vertrag wohl aber auch gegen den Willen des Kreistags unterschreiben. CDU und AfD wollen dann aber klagen. Und dann wird es richtig interessant, dann kommt es nämlich darauf an, wie das Gericht entscheidet. Entweder wird ein für alle Mal geklärt, dass der Landrat im Recht ist und solche Verträge abschließen darf, oder dem Kreistag wird die Macht zugesprochen. Das würde allerdings bedeuten, dass Proteste in Zukunft sämtliche Flüchtlingsunterkünfte verhindern können, obwohl dazu eine gesetzliche Pflicht besteht. Das könnte bundesweit ein wegweisender Präzedenzfall sein.
Okay, es geht also am Ende vielleicht um mehr. Nochmal auf Ziesendorf geschaut, um die 600 Einwohner gibt es dort. Wie sehen die Menschen das, wenn bei ihnen um die 100 Flüchtlinge aus der Ukraine dazukommen sollen? Proteste hat es ja schon gegeben.
Naja, begeistert ist hier keiner. In Ziesendorf herrscht wirklich, also salopp gesagt, tote Hose. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten und auch keine Freizeitbeschäftigung. Und naja, was sollen die Menschen hier auch den ganzen Tag machen? Aber viele in Ziesendorf sehen es auch pragmatisch und wollen versuchen, einfach das Beste daraus zu machen, falls die Unterkunft dann kommt. Das hat mir Bürgermeister Thomas Witt erzählt.
Weil nichts ist schlimmer, als dass alle hier aufeinander losgehen. Und da hat sich eben auch eine Gemeinschaft gebildet, die dann eben versucht hat, Ideen zu suchen, wie das Friedliche weiterhin miteinander zu klarkommen möglich ist.
Also diese Woche ist das Thema jedenfalls erneut im Kreisausschuss und eine Entscheidung ist dann für Ende Februar zu erwarten.
Streit um eine Flüchtlingsunterkunft in Ziesendorf bei Rostock und der könnte richtungsweisend werden. Wir warten es ab. Informationen und Einschätzungen waren das von Christian Jäger. Und jetzt weiter mit Nachrichten im Überblick. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wollen Regierungsvertreter beider Länder einem iranischen Bericht zufolge neue Verhandlungen aufnehmen. In den kommenden Tagen soll ein Treffen geplant sein. Eine Bestätigung aus den USA stand zunächst aus. In Klötz in Nordwestmecklenburg ist Martin Kühl von der Unabhängigen Wählergemeinschaft zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Er gewann die Wahl gegen den parteilosen Bewerber Torben Menk. Die Neuwahl war nötig, weil der frühere Bürgermeister Jürgen Mevius zurückgetreten war, wegen des Streits um die Ausladung des jüdischen Publizisten Michel Friedmann. Ein Lottospieler aus Mecklenburg-Vorpommern hat 2 Millionen Euro gewonnen und es gab am Wochenende noch 2 weitere relativ hohe Gewinne in unserem Land. Einmal über knapp 500.000 Euro und einmal über knapp 150.000 Euro. Zur Einordnung, im vergangenen Jahr schafften 3 Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern einen Millionengewinn. 12 Uhr und gleich 7 Minuten. Sie hören den Mittagsshow kompakt auf NDR1 Radio MV. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine versucht die Europäische Union Moskau mit Sanktionen zum Einlenken zu bewegen. Betroffen natürlich auch Exporte, die für das Militär in Russland nützlich sind. Für Russland unangenehm, aber es gibt viele Versuche, trotzdem an wichtige Güter zu kommen. Heute früh nun hat die Bundesanwaltschaft 5 Männer in Schleswig-Holstein festnehmen lassen. Sie sollen verbotene Produkte Richtung Russland auf den Weg gebracht haben. Aktuell laufen Durchsuchungen an mehreren Orten, auch in Nordwestmecklenburg. Einzelheiten vom ARD-Sicherheitsexperten Holger Schmidt.
Die 5 Männer und weitere Personen sollen planmäßige Verstöße gegen das Handelsembargo für Russland begangen haben. Über ein Konstrukt von Scheinfirmen von Lübeck aus sollen sie Lieferungen nach Russland verschleiert haben. Dabei soll es unter anderem um mechanische und technische Bauteile für die russische Rüstungsproduktion gehen, wie beispielsweise Rollen und Kugellager, Fotodioden und Speicher. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft ist dabei besonders gravierend, dass es sich bei den Empfängern teilweise unmittelbar um russische Rüstungsunternehmen gehandelt habe. Die Ermittler haben zunächst rund 75 Fälle von Exporten in den Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen genannt. Intern gehen Zoll, Polizei und Bundesanwaltschaft aber von rund 16.000 Verstößen aus. Hinter den Verstößen vermuten die Ermittler staatliche russische Stellen. Betroffen von den Durchsuchungen sind Wohnungen und Geschäftsräume unter anderem in Lübeck, im Kreis Herzogtum Lauenburg, in Nordwestmecklenburg, Nürnberg, Ostholstein und Frankfurt. Die Beschuldigten sind teilweise Deutsche, teilweise haben sie die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Ein Beschuldigter hat die deutsche und die ukrainische Staatsangehörigkeit. Alle 5 Personen sollen morgen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.
Razzien wegen illegaler Warenlieferungen Richtung Russland, Holger Schmidt berichtete. Der 2. Februar ist heute und das ist weltweit der Tag, an dem an die große Bedeutung natürlicher Feuchtgebiete erinnert wird. Moore, Auen und Co. also. Wichtig sind sie für die Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen und für den Klimaschutz. Aber das geht nur, wenn sie nicht trockengelegt sind. Und trockene Moore, die haben sogar einen richtig schlechten Einfluss auf das Klima. Sie tragen ordentlich zum Aufheizen der Atmosphäre bei. Juliane Vogt in unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Warum genau ist das so?
Trockenen Mooren entweicht viel CO2. Das ist klimaschädlich. Bundesweit sind fast 90% der Moore noch im trockenen Zustand. Die einzige Möglichkeit, den Ausstoß von CO2 zu stoppen, ist die Wiedervernässung der Moore. Dafür hat der Bund auch 1,7 Milliarden Euro bereitgestellt. Mit dem Geld sollen auch Bauern zum Beispiel entschädigt werden, die dafür auf Agrarnutzflächen verzichten. Es gibt also schon Programme. Bayern zum Beispiel ist in Deutschland Vorreiter. In jedem europäischen Land aber gibt es mehr oder weniger große trockengelegte Moorgebiete.
Ist das irgendwo alles notiert, wo genau sich diese Flächen befinden?
Ja, Forscher der Universität Greifswald haben eine Karte erstellt. Sie zeigt entwässerte Moore in Europa und jeweils die Werte des klimaschädlichen Gases CO2. Dazu einmal eine Zahl. Die Emission dieser Flächen entspricht insgesamt in etwa der CO2-Emission des gesamten europäischen Flugverkehrs. Das sind jährlich 232 Megatonnen CO2. Besonders hoch sind die CO2-Werte an der Nordseeküste, in den Niederlanden und im Osten Deutschlands, aber beispielsweise auch im Baltikum, Irland und England. Das sind nur 4% der europäischen Moorflächen, aber sie machen fast 20% der europäischen Mooremissionen aus, weil die trockengelegten Flächen hier besonders groß sind und dazu noch intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.
Wie schnell können denn Moore renaturiert werden?
Das ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Zu DDR-Zeiten auch hier im Land wurden riesige Moore trockengelegt für die Landwirtschaft. Diese Gebiete durchziehen unterirdische Drainagen und Meliorationsgräben. Vielfach ist es gar nicht mehr möglich, diese Systeme zu entfernen. Es müssen also Flüsse angestaut werden oder es kommen Pumpen zum Einsatz. Hier in Mecklenburg-Vorpommern appellieren Moorforscher immer wieder an die Politik. Neben dem CO2-Problem geht es ihnen mit der Renaturierung auch um die Wiederherstellung der ursprünglichen Landschaft, um Lebensraum für selten gewordene Pflanzen und Tiere und um Küstenschutz, denn trockene Moore sacken immer weiter ab und können einen steigenden Meeresspiegel nicht mehr regulieren. Auch das ist ein wichtiger Aspekt.
Heute Welttag zum Schutz von Mooren, Auen und anderen natürlichen Feuchtgebieten. Danke für die Infos, Juliane Vogt.